Hallo und willkommen zurück zu Seine Ex und die böse Stiefmutter. Ich bin Laura, die Ex, und heute bin ich gar nicht mehr alleine. Heute sind wir wieder im Doppelpack da. Die liebe Melissa.
Die böse Stiefmutter ist auch anwesend.
Genau. Und heute haben wir ein Thema, was ja ganz viele Kinder betrifft nach einer Trennung. Und Melissa schießt da gleich mal los. Um was geht's heute, Melissa?
Um den Loyalitätskonflikt im Patchwork. Wie er entsteht, was er ist, seine Tücken und wie man dagegen vorbeugen kann.
Klingt spannend.
Ja.
Schießen wir gleich los. Ich bin tatsächlich sehr froh, dass du wieder da bist. Ich habe dich echt ein bisschen vermisst.
Danke. Mir wird es bestimmt auch so gehen. Das nächste Mal bin ja ich dran mit der 10-Minuten-Sauce und ich bin schon gespannt, wie es bei mir funktioniert.
Genau, aber jetzt starten wir mit dem Loyalitätskonflikt. Melissa, was ist der Loyalitätskonflikt?
Das Wort Loyalität kommt aus dem Französischen und bedeutet gesetzestreu. Und das heißt, ein Kind ist von den Eltern abhängig und muss sich dem Gesetz oder den Vorgaben der Eltern unterwerfen, sich anpassen, um überleben zu können. Sich Eltern gegenüber loyal zu verhalten, hat viele Vorteile, denn das Kind bekommt dadurch den notwendigen Schutz, Essen und weitere Bedürfnisse werden befriedigt. Solange die Eltern an einem Strick ziehen, geht es auch auf und da bilden sie eine gemeinsame Einheit. Auch ist es kein Problem, wenn dies die Eltern mal kurz nicht gelingt, weil sie zum Beispiel streiten. Das verkraftet ein Kind ohne Probleme, einen kurzen Moment. Aber wenn die Eltern sich dann streiten und keine Lösung finden und sich daher trennen, dann sieht das Ganze schon mal anders aus. Das Kind bekommt verschiedene Anforderungen aufgelegt und Wertvorstellungen, und dem gerecht zu werden, ist ganz schön schwierig. Und es lässt sich auch gar nicht vermeiden, egal wie man sich abspricht oder organisiert, da es keine gemeinsame Einheit mehr gibt und auch gar keine mehr geben kann. Und für das Kind bricht das Konstrukt von Sicherheit und Geborgenheit erstmal zusammen. Es versucht sich anzupassen, um bei Mama oder Papa, je nachdem, wo es gerade ist, gerecht zu werden und ein Stück weit Sicherheit zurückzubekommen. Daniel nennt es beim ersten Tag immer Da Vinci Tag 1. Er braucht einfach auch einen Tag, um sich umzustellen.
Ja, das ist bei uns auch so. Ich bin dann ganz oft Melissa. Er nennt mich dann ganz oft Melissa oder Papa.
Ja.
Und dann merkt man auch, also wir versuchen ja den Tagesablauf relativ ähnlich zu gestalten und trotzdem gibt es natürlich Unterschiede. Und da, man merkt es total, dass Da Vinci da immer einen Tag braucht, um sich anzupassen, ja.
Ist ja auch verständlich.
Ja,
ich glaube, das wird uns Erwachsenen auch nicht anders gehen, gell?
Ja.
Aber richtig schlimm wird es und dann kann es auch ziemliche Folgen für das Kind haben, wenn die Eltern sich so streiten und vor dem Kind schlecht über einen Elternteil geredet wird oder gar mit einbeziehen und im schlimmsten Fall als Machtinstrument benutzen, um dem Ex oder der Ex zu schaden. Und wusstet ihr, dass Kinder bis zum 6. Lebensjahr gar nicht erkennen können, dass ein und dieselbe Person sowohl positiv wie auch negative Eigenschaften haben? Es sieht die Welt in Schwarz und Weiß. Das Kind denkt in klaren Kategorien und Grautöne fallen ihm schwer, also die können das gar nicht sehen. Sie wissen noch nicht, dass alles zwei Seiten hat. Und das Interessante ist, auch ältere Kinder können damit Mühe haben, insbesondere wenn sie emotional vorbelastet sind.
Das finde ich total interessant. Das heißt, für Lumpi bin ich nur gut.
Ja, oder schlecht.
Oder schlecht.
Wenn du jetzt einen schlechten Tag hast und zu Lumpi gereizt bist, beziehen das Kinder auf sich. Sie haben was schlecht gemacht oder sie sind in dem Moment nicht gut.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ja, schlimm.
Ja, also man merkt es auch, wenn die kleine Lumpi und ich Streit haben oder wenn ich mal ein bisschen strenger bin, dass sie danach wieder eine Bestätigung braucht, dass ich sie liebe.
Ja.
Also man merkt es schon und das gebe ich ihr auch immer. Ich sage ihr auch immer, du, die Mama hat dich auch lieb, wenn wir mal streiten. Und ich glaube, das ist eben so dieses, die Kinder, die wissen nicht, dass nach einem Streit die Liebe trotzdem da ist oder während einem Streit.
Ja, und vor allem auch nach einer Trennung glaube ich, ist das noch mal viel schlimmer für das Kind. Ich merke es auch als bei Da Vinci, wenn ich schlechte Laune habe, allgemein von der Arbeit oder mir es nicht gut geht, dann überträgt sich das auch ein Stück weit auf ihn. Und ich gehe dann als oft zu ihm hin und sage, Da Vinci, es tut mir leid, ich habe schlechte Laune, aber es liegt nicht an dir.
Ja, und Da Vinci ist schon deutlich größer, ne?
Mhm.
Ja, krass. Interessant. Ich glaube, das zu wissen ist eigentlich ganz gut, weil man dann auch noch mal ein bisschen die Welt mit den Kinderaugen sieht oder sieht, wie das auch für die Kinder schlimm ist und wie viel Bestätigung die zwischendurch brauchen, dass wir sie lieb haben oder dass nicht alles böse ist oder alles nur gut ist.
Ja, sehr interessant.
Ja.
Ja, und so entsteht auch ein Loyalitätskonflikt. Zu wem soll ich denn nun halten? Wenn ich hinter Mama stehe, ist Papa vielleicht böse und wenn ich hinter Papa stehe, die Mama. Loyalität dem Elternteil gegenüber bedeutet Disloyalität gegenüber dem anderen. Und dann kommt noch ein Stiefelternteil dazu. Das Kind hat jetzt Angst, dass diese heile Welt, wo er sich mühevoll nach der Trennung aufgebaut hat, plötzlich sich wieder verändert oder gar zusammenbricht. Dazu kommt noch, dass es sieht, dass es jemand Neues an der Seite und nimmt mir die Rolle zum Beispiel von meiner Mama ein. Und sofort geht es in den Verteidigungsmodus, da es der Mama gegenüber loyal bleiben möchte. Und Laura, ich weiß, dass du selbst ein Trennungskind bist und aus eigener Erfahrung sprechen kannst, wie es aus der Sicht von einem Kind ist. Magst du vielleicht mal darüber reden und berichten, wie du das wahrgenommen hast?
Ja, total gerne. Ich habe mich ja im Vorfeld, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, auch mit meiner großen Schwester gesprochen. Die hat ja die Trennung meiner Eltern einfach nochmal ganz anders erlebt, weil also ich war so im Grundschulalter, 6 oder 7 war ich und meine Schwester natürlich schon ein bisschen älter. Und es ist total interessant, wie unterschiedlich wir das zum Teil wahrgenommen haben oder wie ich schon wieder ganz viel vergessen habe auch. Aber ich erzähle das total gerne. Ich möchte vorweg aber sagen, als meine Eltern sich eben getrennt haben, da war auch die Zeit, das war eine ganz andere, das war vor 30 Jahren. Da gab es ganz andere Regeln und auch beruflich als Alleinerziehende hatte man da natürlich ja ganz andere Aussichten. Auch heutzutage sind die noch verbesserungswürdig. Und trotzdem haben die beiden natürlich alles gegeben, damit wir glückliche Erwachsene sind. Und wenn ich jetzt von diesem Loyalitätskonflikt spreche, den ich in meiner Kindheit hatte, dann soll das auf gar keinen Fall meine Eltern irgendwie an Pranger stellen oder denen einen Vorwurf gemacht werden. Das sage ich nur, weil ich weiß, dass ein Teil meiner Familie hier mithört und es natürlich immer super schwierig ist, wenn man dann selber was erzählt und die Menschen dann sich gar nicht dazu rechtfertigen können. Aber genau, zurück zum Thema. Ich habe ja schon berichtet, ich war so 7 Jahre alt, als meine Eltern sich getrennt haben. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie man mir das erzählt hat. Ich habe das irgendwie vergessen. Also wie meine Eltern mir gesagt haben, dass sie sich trennen, das weiß ich nicht mehr. Aber was ich weiß, ist, dass mein Vater mal mit meiner großen Schwester gesprochen hat. Die waren im Kinderzimmer. Und die Tür war zu und meine Schwester hat dann auch geweint. Ich habe das gehört, aber ich habe gar nicht richtig verstanden, um was es geht. Und den Rest habe ich verdrängt. Aber was ich ganz genau weiß und was auch meine Schwester ganz krass in Erinnerung geblieben ist, war ein Termin bei einem Amt. Ich würde sagen, es war das Jugendamt. Ich habe jetzt meine Eltern da gar nicht dazu befragt, aber es muss irgendwie, ich denke, das war früher auch schon Jugendamt. Und das ist mir in Erinnerung geblieben, weil wir saßen da alle und dann wurden wir Kinder gefragt, wo wir eigentlich leben wollen, bei Mama oder bei Papa. Und ich saß so zwischen meinen Schwestern und habe gedacht, ich möchte einfach bei beiden wohnen. Ich möchte bei meinen Schwestern bleiben. Und wenn ich jetzt bei Mama wohne, dann ist doch der Papa traurig. Und wenn ich beim Papa wohne, dann ist die Mama traurig. Also gerade dieses, was du erzählt hast mit diesem, zu wem halte ich und die Einheit ist nicht mehr da, das war ganz genau so war das.
Boah, das stelle ich mir schrecklich vor als Kind.
Ja, und für mich, ich kann es nicht mehr sagen, aber ich würde sagen, für mich war schon klar, ich möchte mit meinen Schwestern zusammen sein und bei meiner Mama, also zumindest waren wir bei meiner Mama dann ja. Und meine Schwester kann sich auch eben ganz genau an diesen Termin noch erinnern. Und für sie war es noch mal ein bisschen schwieriger, weil sie wollte eigentlich gerne beim Papa bleiben. Das hatte den Grund, dass schon klar war, dass wir ausziehen, also dass meine Mama auszieht aus dem Haus und in ein anderes Dorf. Und meine Schwester war natürlich schon voll, die war schon am Ende ihrer Grundschulzeit angelangt, also so dritte Klasse, hatte da ihre Freunde, war total im Dorf angebunden. Ja, das will man natürlich nicht verlassen. Also das war für sie, war dieser soziale Aspekt nochmal ein ganz anderer.
Heimat.
Ja, genau. Also wenn ich jetzt an Da Vinci denke, der ist jetzt genau in dem Alter wie meine große Schwester damals. Das wäre für den eine Katastrophe, wenn wir den jetzt hier aus seinem Umfeld nehmen mit seinen Freunden. Also so jetzt so als Mutter kann ich total verstehen, was für einem Zwiespalt meine große Schwester da war. Und gleichzeitig wollte sie aber uns Schwestern auch nicht alleine lassen.
Und die Mama nicht im Stich lassen, so ja, auf die Art, gell?
Genau. Genau, also das hat sie mir so ein bisschen berichtet. Und da waren wir beide zum ersten Mal, glaube ich, mit diesem Loyalitätskonflikt auch konfrontiert und können uns daran erinnern. Im Laufe der Zeit haben wir den natürlich auch immer mal wieder gespürt. Das wurde auch mit uns Kindern nie richtig thematisiert. Ich weiß nicht, vielleicht gab es dazu auch nicht so viele Studien oder vielleicht hat man das auch einfach, es gab ja auch kein Internet, muss man ja auch mal sagen. Und ja, das war einfach auch eine andere Zeit. Aber ich kann euch sagen, wann dieser Konflikt mehr zum Vorschein kam und wann nicht. Es gab nämlich durchaus harmonische Zeiten, als meine Eltern sich ganz gut verstanden haben. Auch meine damaligen Bonusgeschwister kamen dann mal mit zu meiner Mama. Es gab eine große Übernachtungsparty. Das war ein total schönes Erlebnis. Das ist mir auch richtig im Gedächtnis geblieben.
Das hört sich auch schön an.
Ja. Und in dieser Zeit kam natürlich dieser Konflikt auch nicht so zum Vorschein. Aber immer dann, wenn wir gemerkt haben, meine Eltern sind sich jetzt nicht grün, hat man natürlich wieder diese Gedanken gehabt, oje, zu wem halte ich jetzt? Ist der Papa böse? Die Mama ist traurig, weil wir haben ja bei Mama gewohnt. Deswegen haben wir natürlich eher gespürt, wie es meiner Mama geht mit einem Konflikt, den sie mit meinem Vater hatte, als andersrum. Mhm. Ja, das war wirklich manchmal eine ganz schön Zeit, die einen so ein bisschen durcheinander gebracht hat. Weil man will ja auch einfach nur, dass alles harmonisch ist und dass die Eltern eine Einheit bilden. Aber nicht nur als Kind hatte ich mit diesem Konflikt zu tun, sondern auch schon als oder auch noch als Teenager. Da ich kann mich da erinnern, ich bin mal mit meinem Papa Auto gefahren und er hat mich nach Hause gebracht und hat im Auto dann gesagt, Laura, du weißt, du darfst auch jederzeit bei mir wohnen. Und wir haben ja letztes Mal über das Vier-Ohren-Modell gesprochen und wie man sowas auffassen kann. Und ich glaube, mein Vater hatte das einfach als Information für mich. Er wollte einfach sagen, hey, du bist bei mir immer willkommen. Und für mich war das aber so ein Appell, mich zu entscheiden, möchte ich vielleicht doch lieber beim Papa wohnen. Und das hat mich schlaflose Nächte gekostet. Da konnte er gar nichts dafür. Ich glaube, wie gesagt, er meinte das nett. Aber für mich war das dann so, oh Gott, wenn ich jetzt Nein sage, ist er dann traurig, aber ich möchte ja irgendwie, will ich vielleicht doch beim Papa wohnen, dann ist aber die Mama traurig.
Und das, obwohl du schon ein Teenager warst ja. Und die Trennung sehr lange her ist.
Ja, genau.
Bist du immer noch ziemlich zerrissen gewesen. Das ist schon ziemlich krass.
Mhm. Ja, meine Schwester, die ist ja auch als fast Erwachsene noch bei meinem Papa eingezogen. Das hatte den Grund, weil die ihre Ausbildung dort war. In der Stadt, wo mein Papa gewohnt hat.
Ah, okay.
Und damals hatte man ja mit 18 noch, also erst mit 18 den Führerschein, noch nicht mit 17. Und sie ist dann eben mit 17 dahin gezogen, weil es einfach, es war halt für die kürzere Arbeitsweg. Und unter der Woche war sie aber doch schon noch häufig bei uns zu Hause. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie denn mit 17 da noch diesen Konflikt gespürt hat. Da meinte sie, dass es für sie dann nicht mehr so ein großes Thema war. Also ich glaube, so, wenn man dann sich schon so abnabelt, wird es vielleicht auch weniger. Und sie dachte dann, ja, ich habe ja jetzt so lange bei Mama gewohnt, das ist jetzt okay, dass ich auch mal beim Papa wohne. Ich bin ja auch am Wochenende sowieso wieder zu Hause, weil in unserem Dorf, da waren ihre Freunde. Ich meine, mit 17, da verbringt man das Wochenende halt auch mit seinen Freunden. Kurz darauf ist sie dann auch mit ihrem jetzigen Mann zusammengezogen. Also es war schon so als abgenabelter, groß, fast Erwachsener. Ich kann mir gut vorstellen, dass es abflacht, aber gerade so im Teenie-Alter, ich habe das noch sehr, sehr stark gespürt. Ja, ich weiß auch nicht, was meine Eltern hätten besser machen können, damit das nicht passiert. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie sich vor uns mal arg gestritten haben oder angeschrien haben. Ich dachte erst, ich habe das vielleicht auch vergessen und habe auch meine Schwester danach gefragt, aber auch sie bestätigt, es wurde jetzt für uns kein Riesendrama gemacht, es gab keinen Rosenkrieg, den wir jetzt aktiv gespürt haben. Also da gab es sicherlich viel Konflikt, aber meine Eltern haben echt den nicht vor uns ausgetragen. Es wurde auch nicht schlecht über den Papa gesprochen, wenn wir Kinder da waren. Und auch andersrum, wenn wir beim Papa waren, wurde es nicht schlecht über die Mama gesprochen. Also sie haben sich zumindest angestrengt oder es versucht, nicht vor uns auszutragen. Aber wie wir ja auch beide wissen, Kinder haben ihre Ohren natürlich überall.
Oh ja.
Ja, wir merken das manchmal bei Da Vinci, wenn wir uns unterhalten und dann kommt er um die Ecke und fragt irgendwas zu dem, was wir gerade gesprochen haben und wir denken, oh krass, jetzt haben wir doch zugehört. Und so ist das natürlich bei uns auch. Wir haben das natürlich gehört, wenn meine Mama und mein Papa mal telefoniert haben und sich gestritten haben. Wir haben natürlich auch mal mitgehört, wenn meine Mama mit einer Freundin gesprochen hat und es kam mal irgendein, sag ich mal, scharfer Satz über meinen Vater und auch andersrum. Ja, aber trotzdem würde ich sagen, im Großen und Ganzen haben sie ihr Bestes gegeben, dass wir da nicht so arg involviert sind. Das ist aber natürlich nicht immer so. Und dann kommt es zu einem stärker ausgeprägten Loyalitätskonflikt. Und da hat Melissa noch mal ein bisschen Themen für uns oder hat es noch ein bisschen recherchiert, ne?
Mhm.
Also was passiert denn mit dem Kind, wenn der Konflikt ganz extrem ist?
Also vorab möchte ich noch sagen, Hut ab vor deine Eltern, dass sie das so gut hinbekommen haben.
Das gebe ich weiter.
Und es ist echt beeindruckend und sehr stark von ihnen gewesen, wie sie das mit euch gehandhabt haben, so aus den Erzählungen, wie ich es jetzt mitbekommen habe. Und jetzt zurück zum Thema. Kinder, die einen starken Loyalitätskonflikt haben, können eigene Entwicklungsaufgaben nicht gut bewältigen, weil sie sind ständig damit beschäftigt, das Verhalten seiner Eltern zu überwachen und zu kontrollieren. Es kann mit Rückzug oder Aggression reagieren, sogar aktives, gewaltsames Einschreiten. Dies kann anhaltenden Stress auslösen, was die körperliche, psychische Gesundheit stark belastet. Und unter anderem entstehen Verhaltensauffälligkeiten wie Hyperaktivität, die Schulnoten verschlechtern sich, soziale Probleme können entstehen, bis hin zu depressiven Verstimmungen. Und das bei einem Kind.
Ja, das ist furchtbar.
Ja.
Und mit aktivem Einschreiten bedeutet es, dass das Kind sich dann in den Streit mit einklingt.
Dass es aggressiv wird, den Eltern gegenüber auf sie einschlägt, Wut ablässt, die ganzen Aggressionen und sich da dann damit, du bist so, warum habt ihr euch getrennt, ich hasse dich und zum Beispiel auf die Mama oder den Papa draufhaut, ja.
Ach krass, ach die armen Kinder.
Ja.
Okay.
Und was mich unglaublich schockiert hat, das hat mir echt so ein bisschen das Blut in den Adern gefroren. Ich habe nämlich einen Artikel gefunden über ein Forschungsprojekt vom Kinderschutz bei hochstrittiger Elternschaft vom Deutschen Jugendinstitut in München. Sorry, das musste ich ablesen. Und die schreiben, dass aufgrund der hohen andauernden psychischen Belastung zu dem Elternteil den Kontakt abgebrochen wird, bei dem sie nicht leben. Auch wenn sie davor und nach der Trennung ein gutes Verhältnis hatten. Und das Dramatische ist, das ist eine Bewältigungsstrategie von dem Kind, damit es zumindest bei einem Elternteil sich sicher aufgehoben fühlt und nicht die ganze Zeit hin und her gerissen ist mit Konflikten.
Krass, und dann praktisch spricht das Kind einfach, weil das Konfliktpotenzial so groß ist, den Kontakt zum anderen Elternteil ab.
Ja, das ist zerrissen.
Ja.
Das weiß nicht mehr, wie es sich verhalten soll. Das ist durch diesen Loyalitätskonflikt einfach von den Emotionen nicht mehr.
Kannst nicht mehr regulieren, die Emotionen.
Ja, und ja. Um das zu bewältigen, brechen
die den Kontakt ab.
Ja.
Ja, ich habe es mal übernommen. das finde ich total traurig, wenn man so, man liebt ja das Elternteil trotzdem, oder? Das hat ja mit der Liebe zu dem Elternteil gar nichts zu tun.
Ja, gar nichts. Das ist eigentlich nur eine Schutzstrategie.
Krass.
Also ich habe da auch eine Bekannte im Freundeskreis, die ebenfalls den Kontakt abgebrochen hat und nach ganz langer Zeit, nachdem die Trennung vorbei war, sich das reflektiert hat und tatsächlich zu diesem Elternteil mittlerweile auch wieder Kontakt hat und das alles wieder aufarbeitet.
Ach krass, jetzt wo du das erzählst, ja klar, ich habe auch Ich kenne das auch, also jetzt nicht von mir, aber im Bekanntenkreis, ja. Stimmt, die haben auch als Kinder dann den Kontakt zu einem Elternteil abgebrochen und erst jetzt im Erwachsenenalter das auch, glaube ich, reflektieren können. Krass, stimmt.
Und es ist gar nicht so selten.
Wow. Ja, wenn man das so hört, hört sich so theoretisch an, aber wenn man sich so ein bisschen so Menschen kennt, fällt einem auf, dass es echt gar nicht, wirklich nicht so selten vorkommt, dass man zu einem Elternteil ein ganz schlechtes Verhältnis hat.
Ja, und eigentlich ist es ja auch verständlich, dass diese Schutzstrategie, wenn dieser Loyalitätskonflikt ganz schlimm ist, eintritt. Weil was soll ein Kind anderes machen? Es muss sich ja irgendwo ein Stück weit schützen, ne?
Total. Ja.
Ja, also mir hat es auch nochmal bewusst gemacht, wie schwierig sowas ist und dass man einen Loyalitätskonflikt auch einfach nicht unterschätzen kann oder darf und was das für schwere Folgen haben kann. Das
Total.
war krass. Und Laura, wie erlebst du das bei Da Vinci?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, mit der Erfahrung aus meiner Kindheit und diesem Konflikt, den ich damals zu bewältigen hatte, kam ich ja dann eben in diese Trennungssituation. Ich habe mir für Da Vinci gewünscht, dass er diese innere Zerrissenheit eben nicht spürt. Und es war für mich tatsächlich einer der wichtigsten Punkte. Und ich würde auch sagen, für Daniel war das ein ganz zentraler Punkt. Da Vinci sollte nie, nie, nie das Gefühl haben, dass er sich zwischen uns entscheiden muss. Er sollte wissen, dass er jederzeit bedingungslos geliebt wird, auch wenn er mal sagt, er möchte jetzt lieber beim Papa sein oder bei Mama sein. Und auch wenn er mal gemerkt hat, Daniel und ich streiten uns. Und wir haben beide versucht, ihm das auch so zu vermitteln. Und gerade wenn er dann mich mal gefragt hat, Mama, vermisst du mich eigentlich, wenn ich beim Papa bin? Dann habe ich gesagt, ja, natürlich vermisse ich dich, aber ich weiß, du hast beim Papa eine tolle Zeit und das macht mich dann auch wieder glücklich. Und wenn du mich ganz arg vermisst, dann kannst du mich ja auch anrufen. Daniel handhabt das auch genauso, soweit ich weiß. Und so, ja, also versuchen wir das einfach, dass Da Vinci da nicht so den großen Konflikt hat. Ich würde auch sagen, das ist so einer meiner größten Antreiber gewesen, dass ich mit Daniel eine gute Basis finde, weil wir eben das für ihn einfach gar nicht wollen. Aber ich weiß auch, dass Da Vinci trotzdem manchmal mit diesem Konflikt zu tun hat. Meiner Meinung nach kann man das auch nicht komplett verhindern. Er sagt dann manchmal so Sachen wie, ich fände es so schön, wenn wir alle zusammen in einem Haus wohnen würden. Oder können wir nicht mal alle zusammen Urlaub machen? Mama, warum liebst du den Papa eigentlich nicht mehr? So Sachen kommen dann schon auch
Bei
mal.
uns auch,
Genau, das
ja.
erlebst du ja auch. Und da muss man das dem Kind natürlich kindgerecht vermitteln. Und das versuchen wir dann auch. Wir erklären ihm dann, dass wir natürlich als Eltern immer zusammengehören und gleichermaßen für ihn da sind. Aber halt nicht mehr als Liebespaar. Und das ist es, glaube ich, auch, was Kinder sich wünschen, dass wir Eltern ihm eine Einheit bieten oder uns, dass er sich auf uns beide gleichermaßen verlassen kann und dass wir ihm Geborgenheit schenken. Und er weiß, wir gehören irgendwie schon noch zusammen.
Die bestmögliche Einheit, die man in dieser Situation bilden kann.
Genau. Aber halt auch ganz klar versuchen wir zu vermitteln, wir sind kein Liebespaar. Es wird nicht geben, dass wir im gleichen Haus wohnen. Über einen gemeinsamen Urlaub kann man vielleicht irgendwann nochmal sprechen. Das ist halt auch immer organisatorisch
Ach,
schwierig.
da hätte ich nichts dagegen.
Ich
Die
hätte jetzt
Männer
auch nichts
passen auf die
dagegen.
Kinder auf
Und wir sind
und
an der
wir,
Bar.
ja, und am Pool und so.
Genau. Aber ja, ich glaube, das ist einfach für ein Kind super schwierig. Man muss es dem Kind schon vermitteln. Wir sind eine Einheit, aber kein Liebespaar. Und das ist schwierig zu trennen für Kinder.
Ja.
Ja, ich meine, Da Vinci hat uns ja als Liebespaar nicht so arg erlebt. Er war ja eins, als wir uns getrennt haben. Und trotzdem ist dieser Wunsch nach dieser Einheit manchmal sehr groß für ihn.
Das ist unglaublich und sehr eindrücklich. Ich glaube, weil er das halt auch von seinen Freunden sieht, die Eltern sind zusammen und ein Liebespaar oder bei anderen Leuten sieht. Und das ist unglaublich, wie er das eigentlich gar nicht wissen kann, wie das war und sich das trotzdem so sehr wünscht.
Ja, aber gleichzeitig ist das Umfeld für Da Vinci trotzdem ein anderes, wie es damals für mich war, als vor 30 Jahren. Ich meine, wer hat sich denn da scheiden lassen? Da war ja die Rate eine ganz andere. Ich glaube, wir waren bei mir in der Klasse, in der Grundschule, das einzigste, also ich war, glaube ich, das einzigste Trennungskind oder vielleicht noch ein anderes. Das hat sich im Laufe meiner Schulzeit auch verändert, aber bei Da Vinci, der hat schon ein anderes Umfeld. Für ihn gibt es schon auch mehr Normalität. Also er erlebt es, glaube ich, häufiger auch, dass seine Freunde mal ein Papa-Wochenende haben.
Mhm.
Und trotzdem gibt es den Konflikt.
Interessant.
Melissa, hast du noch Tipps? Wie können wir das abmildern?
Ja, vorab möchte ich noch sagen, ich glaube, Elternsein ist der schwerste Job der Welt. Und im Patchwork kommt nochmal ein anderes Konstrukt zusammen und obendrauf. Und ich glaube, sowas lässt sich nie vermeiden. Niemand ist perfekt und kann das alles genau richtig machen für sein Kind. Jeder macht Fehler. Das war mir nochmal wichtig zu sagen. So, und jetzt geht's aber weiter. Wie schafft ihr das, den Loyalitätskonflikt eures Kindes so gering wie möglich zu halten? Das werde ich euch jetzt kurz von meiner Recherche erläutern. Es fängt an damit, dass man positiv bei dem Kind über das andere Elternteil spricht. Also auf keinen Fall in den Streit mit einbeziehen. Ihr dürft selbstverständlich eurem Kind erklären, warum ihr auch euch getrennt habt, aber auf freundliche Art und Weise und ohne einseitige Schuldzuweisung. Zum Beispiel so in der Art, Max, wir haben uns getrennt, weil Mama und Papa sich nicht mehr lieben und nur noch wütend aufeinander sind. Aber dich lieben wir genauso wie davor und du bist nicht dran schuld. Auch in so einer Vermittlung wieder ist ganz wichtig, dass man dem Kind immer wieder klar macht, dass es nicht schuld ist. Da kommt es wieder schwarz-weiß.
Ja.
Für uns mag das vielleicht logisch sein, für alle anderen Erwachsenen, die trennen sich jetzt, weil sie sich nicht mehr lieben oder streiten. Aber für ein Kind ist das unlogisch. Die können das nicht sehen. Es fühlt sich sofort schuldig.
Krass, ja. Das muss man wirklich wissen.
Mhm.
Ja.
Und ebenfalls ist wichtig, dass man Situationen vermeidet, wo das Kind sich für einen Elternteil entscheiden muss. Der Kontakt zum getrennt lebenden Elternteil sollte man fördern und in Übergabensituationen zum Beispiel sagen, du darfst zu deinem Vater gehen, ich erlaube es dir zu gehen. Ich liebe dich, auch wenn du gehst. Auch hier wieder klar machen, dass es in Ordnung ist, schwarz-weiß.
Ich liebe dich auch, wenn du beim Papa bist. Du hast da eine gute Zeit. Ich freue mich, wenn du mir davon erzählst. Das habe ich auch immer gesagt zu Da Vinci. Ich freue mich total, wenn du mir erzählst, was du dort Tolles erlebt hast.
Ja.
Weil dann weiß er auch, das ist nicht schlimm, wenn er beim Papa eine gute Zeit hat.
Ja, und ich meine, auch wenn es dir wahrscheinlich sauschwer gefallen ist, das über die Lippen zu bringen, aber ich glaube, das wird jedem so gehen, oder Laura? Ich meine, wenn man sich getrennt hat, ist das schon schwierig, so einen Satz dann
natürlich
zu sagen.
Zu sagen, hey, ich finde es total schön, wenn du beim Papa bist, obwohl man am liebsten den Papa selber gar nicht mehr sehen möchte. Das ist super schwierig.
Ja, und ich glaube auch gerade an dem Anfang von der Trennung, je nachdem warum, gell? Aber wichtig ist auch noch, dass ihr die Bedürfnisse von eurem Kind in den Mittelpunkt stellt und versucht, die Konflikte zum Wohl des Kindes unter euch Erwachsenen zu klären und so, dass das Kind nichts davon mitbekommt.
Oder versucht, dass es das Kind nicht mitbekommt. Wie gesagt, die Ohren haben
Wände.
Aber ja.
Und reagiert mit Verständnis, wenn auch euer Kind aggressiv euch gegenüber wird oder reagiert. Verbal oder körperlich. Zu diesem Thema habe ich euch noch was rausgesucht, und zwar ein Emotionscoaching. Wie ihr in solchen schwierigen Momenten am besten auf euer Kind eingehen könnt und ihnen helfen könnt, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen. Ich füge euch das auch nochmal unten in die Shownotes dazu, damit ihr es nochmal nachlesen könnt, falls ihr es anwenden wollt. Und prinzipiell findet ihr meine komplette Recherche unten in den Shownotes. So, dann starten wir mal mit dem Emotionscoaching. Also Punkt Nummer 1, ihr beginnt mit der ungeteilten Aufmerksamkeit. Ihr stellt fest, mit eurem Kind stimmt was nicht. Dann brecht ihr eure Tätigkeit ab, setzt euch zu eurem Kind hin, haltet den Blickkontakt. Zweitens, Gefühle erfassen, benennen und akzeptieren. Vor allem ist wichtig, dass alle Gefühle erlaubt sind. Beobachtet euer Kind, sprecht die Gefühle an. Zum Beispiel, hey, du siehst heute aber traurig aus. Und ein kleiner Tipp, nicht gleich nachfragen nach dem Grund, sondern einfach feststellen. Zuhören und zeigen, dass das Problem auch ernst genommen wird. Gefühle des Kindes benennen. Zum Beispiel, dass man, ja, ich sehe, du bist sehr verletzt und es muss traurig gewesen sein für dich. Drittens, Situation erforschen. Also mit eigenen Worten wiederholen, was du verstanden hast und was passiert ist. Wichtig ist es dabei, nicht in alle Details reinzugehen und nachzufragen und das Verhalten deines Kindes zu hinterfragen. Und viertens, Unterstützung bei der Lösungssuche, also nachforschen, was es jetzt machen möchte und wie es weitergeht und das Kind die Vorschläge bringen lassen. Und ebenfalls sollte man die Vorschläge nicht bewerten, sondern wenn jetzt zum Beispiel das Kind hingeht und sagt, das ist so ein blöder Freund, ich will ihn morgen unbedingt verhauen, dann nicht hingehen und sagen, das ist blöd, das macht man nicht, sondern dann fragen, ja, und glaubst du, das bringt dir was, wenn du morgen hingehst und deinen Kumpel verhaust? Und dann kommt das Kind auf seine eigene Lösung. Und im Notfall, falls er das nicht schafft, könnt ihr natürlich auch einen kleinen Tipp oder Vorschlag geben. Und dieses Emotionscoaching sollte nur angewandt werden, wenn ihr nicht in der Öffentlichkeit seid, keinen Zeitdruck habt oder das Kind bereit dazu ist. Also wenn Da Vinci manchmal total wütend von der Schule heimkommt, dann braucht er erstmal eine gewisse Zeit, um runterzukommen.
Ja, ich hake da mal kurz ein. Das Emotionscoaching, das erinnert mich total an diesen Deeskalationskurs, den ich neulich gemacht habe.
Ja, ist ja witzig.
Da geht es eigentlich genau um das Gleiche, dass man eben, also wie du beschrieben hast, ich werde das jetzt nicht nochmal wiederholen, aber was ich sagen möchte, dieses Gefühle benennen, ich mache das tatsächlich immer mal wieder mit den Kindern und möchte mal aus eigener Erfahrung berichten, das hört sich sehr gut an, das funktioniert nicht immer, möchte ich direkt mal sagen. Die Kinder müssen das erst lernen. Mit der kleinen Lumpi, die war ja auch in ihrer Trotzphase, da habe ich öfters da mal, man liest es ja auch nach, gewaltfreie Kommunikation, Gefühle benennen. Das, wenn ich dann gesagt habe, boah, kleine Lumpi, du siehst ja richtig wütend aus, dann sind manchmal erst recht die Kuscheltiere in meine Richtung geflogen oder dann ist sie nochmal richtig ausgerastet. Also ich habe damit schon echt gute Erfahrungen gemacht, gerade auch jetzt im Verlauf. Wenn sie dann so traurig ist, dann sage ich, ja Mensch, du bist ja total traurig. Und dann sagt sie, ich möchte aber ein Eis. Und dann sage ich, oh, du möchtest ein Eis, ja. Und dann geht es so eine Weile hin und her. Und irgendwann sage ich, ja, du hättest jetzt wirklich gerne ein Eis, ja. Und dann dröseln wir das so ein bisschen auf. Was würde dir denn jetzt, oder magst du dir vielleicht für morgen schon mal eins aussuchen? Ne? Und dann funktioniert das auch. Aber es funktioniert einfach nicht immer.
Aber wenn ich ganz kurz da einhaken darf, du hast gesagt, dass wenn du das bei Lumpi ansprichst, dann rastet sie noch mehr als aus. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine Kommunikation, eine nonverbale. Und Kinder, glaube ich, in dem Alter können das vielleicht noch gar nicht so benennen und reagieren dann halt darauf, indem sie komplett ausflippen.
Ja, genau. Ja,
also eigentlich auch richtig gut, dass es rauskommt.
Genau, also gerade wenn sie wütend war, da können die auch verbal gar nicht mehr sprechen. Das ist ja bei den Kleinen oft so. Ich finde auch im Verlauf wurde es besser und ich übe das auch immer mit den, oder was heißt ich übe, ich habe ja diesen Kurs gemacht und versuche das natürlich jetzt auch immer ein bisschen anzuwenden und mache das mit den Kindern auch, wenn sie, ich mache das auch manchmal mit Ben, aber ich mache das mit den Kindern auch, wenn sie zum Beispiel glücklich sind, dann sage ich, hey, du siehst ja total glücklich aus, was ist denn los bei dir? Und dann erzählt sie mir was oder auch Da Vinci, dann sage ich, boah, du wirkst ganz aufgeregt, steht irgendwas Tolles an. Wenn er auch vom Papa kommt, dann ist er manchmal so voller Euphorie und dann spreche ich das direkt an und sage, boah, du siehst ja richtig glücklich aus, du hattest eine gute Zeit. Und das muss man üben. Ich sage auch manchmal zum Ben, du wirkst aber heute ein bisschen genervt. Und also ich glaube, wenn man das regelmäßig übt, dann
ist es eine gute Art von Kommunikation.
Genau, und dann funktioniert es auch, wenn die Kinder wütend sind oder traurig sind, weil dann kennen sie das schon oder dann sind sie darin schon geübt, ihre Gefühle auszusprechen.
Voll cool, vielen Dank, dass du uns
das so mitteilst. Aber ich möchte nur sagen, man darf nicht verzagen, wenn das mit einem Dreijährigen nicht immer funktioniert. Aber im Verlauf wird es besser. Also, wie gesagt, bei uns funktioniert das jetzt auch nicht immer, aber schon viel häufiger. Und man muss die Wut auch wirklich erstmal, wie du gesagt hast, abflachen lassen. Ein Kind, was schon Kuscheltiere schmeißt oder Bauklötze, Das möchte jetzt nicht hören, boah, jetzt bist du aber wütend, ne?
Das flippt noch mehr aus.
Das flippt dann noch mehr aus, ja. Oder kann, genau. Aber es funktioniert. Das kann ich wirklich berichten, es funktioniert im Verlauf.
Schön, das freut mich zu hören.
Genau, aber jetzt übergebe ich das Wort wieder an dich.
Ja, ich möchte euch noch sagen, auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt mit eurem Kind einfach gar nicht mehr weiter oder voran, und es möchte auch trotzdem Emotionscoaching, wenn ihr das regelmäßig anwendet, nicht mit euch darüber reden, dann gibt's jemand, mit dem ihr auch neutral, also wo das Kind neutral sprechen kann. Verschiedene Angebote gibt's da nämlich, zum Beispiel eine Erziehungsberatung für Kinder und Jugendliche. Es gibt da eine Einzelberatung oder auch Kindergruppen. Und dadurch hat das Kind auch die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu unterhalten. Ich habe euch auch noch ein paar Lesetipps rausgesucht, falls ihr tiefgründiger selbst in das Thema eintauchen möchtet. Die packe ich euch unten ebenfalls in die Shownotes.
Ich glaube, die Shownotes werden dieses Mal ziemlich lange, ne? Das
sprengen.
Richtig viele Recherche-Texte,
ja.
War sehr viel Arbeit dieses Mal.
Ich weiß nicht, wie viele Berichte ich mir durchgelesen habe. Ich glaube, 20 reichen nicht.
Wow.
Und das Wichtigste und Beste für euch rausgesucht.
Genau, also schaut ruhig mal in die Shownotes rein.
So, nun möchte ich noch ein paar Worte an mein Herzensthema, unsere Bonuseltern, richten. Ihr könnt euch auch vorstellen, dass ihr ein paar Sachen machen könnt, dass es eurem Bonusschatz leichter fällt, gerade wenn ihr auch frisch in die Rolle reingeschlüpft seid. Euer Bonuskind kommt auch nämlich hier in einen Loyalitätskonflikt, nämlich dem anderen Elternteil gegenüber, also zum Beispiel bei Da Vinci, dann der Laura. Das Gefühl, seiner Mutter gegenüber treu sein zu müssen und ja nicht der Bonusmama gegenüber mehr Aufmerksamkeit zu schenken, wiege der eigenen Mutter und sie auch zu verteidigen. Da entsteht nämlich solche Sätze wie, du bist nicht meine Mama, du hast mir nichts zu sagen, oder meine Mama ist viel schöner und schlauer und besser wie du, oder mein Papa kann viel besser Fußball spielen, Playstation und so weiter und so fort. Vielleicht könnt ihr nach der Folge etwas besser verstehen, warum euer Bonuskind manchmal so reagiert oder handelt. Seid offen, nehmt euch Zeit und zeigt Verständnis, indem ihr zum Beispiel sagt, klar, dein Papa ist wirklich der Beste und du hast einen tollen Papa. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da habe ich mit Daniel tatsächlich mal rumgealbert und habe ihn gefragt, na Daniel, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da Vinci hat es mitbekommen und kam gleich angerannt und sagte, meine Mama ist die Schönste, nicht du.
Ich bin natürlich die Schönste, hallo. Was hast du denn gedacht?
Ja, klar. Und im ersten Moment habe ich so kurz schlucken müssen und dann zu ihm gesagt, klar, es gibt niemanden, der schöner ist wie deine Mama. Mama ist immer die Schönste und Beste. Oder auch bei jeder Diskussion mit Daniel ziehe ich meist immer den Kürzeren, weil Da Vinci im Daniel gegenüber immer loyal bleibt. Und das muss ich akzeptieren. Ich bespreche dann mit dem Daniel die Situation einfach nach, wenn Da Vinci im Fußballtraining ist oder ins Bett gegangen ist. Und solche ähnliche Situationen gab es immer wieder. Und desto mehr ich in der Aussage ihn bestärkt habe, über seine Mama und ihm gezeigt habe, dass es niemanden gibt, der besser ist als die Mama oder der Papa, desto weniger wurden auch diese Differenzen und wir haben einfach ein Verhältnis aufgebaut, Stück für Stück. Und auch für euch gilt, redet niemals schlecht mit eurem Partner über das leibliche Elternteil vor dem Kind, sonst zieht ihr definitiv immer den Kürzeren. Denn euer Bonuskind wird seiner Mama und seinem Papa immer loyaler sein als dir gegenüber.
Ich kann das so bestätigen. Also wenn mal ein Bonuselternteil was Negatives über meine Mama oder über meinen Papa gesagt hat, habe ich meine Mama und meinen Papa bis aufs Blut verteidigt. Da können Bonuseltern nur den Kürzeren ziehen.
Ja.
Das ist so, ne?
Ja, ich so, immer.
Ja, ja, ich glaube, jetzt sind wir dann auch ganz langsam am Ende unserer Folge angelangt, weil wir haben jetzt echt, also wir können natürlich noch stundenlang sprechen, die Recherche und die Shownotes werden den Rahmen sprengen. oder haben den Rahmen gesprengt.
Wird kein Ende nehmen.
Aber ich glaube, die wichtigsten Infos habt ihr gehört. Und es, ich könnte jetzt noch stundenlang, glaube ich, aus meiner Kindheit Sachen erzählen, aber das erspare ich euch jetzt auch einfach. Ich hoffe aber, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen für euch. Ihr habt ein bisschen was dazugelernt. Ich habe ganz viel dazugelernt auch. Ja, und so als mein Fazit würde ich mal behaupten, dass es ein gewisses Maß an Konflikt immer gibt, dass sich der nur schwer vermeiden lässt.
Ja, ihr werdet immer einen Loyalitätskonflikt bei einer Trennung haben. Wie Laura schon erwähnt, das kann man einfach nicht vermeiden.
Genau, aber ich glaube, wenn man seinen Fokus aufs Kind legt und vielleicht ein bisschen was von heute bei sich zu Hause versucht, ein paar Tipps berücksichtigt, dann kann man den bestimmt abmildern und für das Kind irgendwie eine erträgliche Situation schaffen.
Ja, mehr habe ich auch nicht zu ergänzen. Und ich hoffe gerade, dass wir Bonuseltern nach der Folge das Patchwork-Leben vielleicht auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten können.
Und wenn ihr uns noch ein bisschen näher betrachten wollt, eine gute Überleitung war, dann kommt auf unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet uns auf Instagram und auf Facebook, TikTok auch, wobei da bin ich echt manchmal ein bisschen nachlässig. Aber wir freuen uns, wenn ihr uns liked, kommentiert, wenn ihr uns ein paar Sterne gebt auf Spotify oder auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens. Und wir hören uns ganz bald wieder. Aber nächste Woche bin ich nicht dabei. Da hört ihr nur die Melissa.
Mich. Mein erstes Mal. Ich glaube, ich werde dich so vermissen, Laura.
Ich habe dich sehr vermisst. Es ist ganz interessant,
du
auch mal
so
alleine
süß.
Eine Aufnahme zu machen.
Ich glaube, das ist eine Herausforderung.
Ja. Aber wir hören uns, also ihr hört Melissa in 2 Wochen. Mich hört ihr wieder in 4 Wochen. Und bis dahin sagen wir,
bleibt gesund.
Arrivederci.